Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Egal wie wir über Lösungen denken, dieser Fakt, dass wir Bevölkerungsgruppen haben, die 3x, 5x, 8x, 10x mehr Opfer verursachen, ist mal schlicht inakzeptabel. Der Staat hat eine Pflicht, eine Fürsorgepflicht, die eigene Bevölkerung zu schützen. Wenn Sie dann in den Bereich Nordafrika gehen, Zentralafrika, bestimmte arabische Staaten, dann explodieren die Zahlen. Dann sind sie bei 500, 600, 800.000 Prozent und mehr. Die Vernünftigen müssen das anpacken. Die Vernünftigen aus allen demokratischen Parteien müssen sagen, wir haben ein Problem, wir packen das an. Fakten sind nicht rassistisch, Fakten sind nicht links oder rechts.
Wenn ich zum Beispiel sage Stichwort Messer oder Stichwort Sexualdelikt, dann sagen Sie das Land.
Ja.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Professor Dr. Frank Obaniok.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind ja bereits seit einigen Jahren hier in der Schweiz. Ich bin noch ein Neuling, habe jetzt vor wenigen Wochen mein Einjähriges gehabt im Oktober. Deswegen freut es mich, Sie sind der erste Interviewgast, den ich hier im Schweizer Studio auch begrüßen darf. Ich möchte Sie ganz kurz mal unseren Zuschauern vorstellen, bevor wir dann gleich in doch sehr kontroverse Themen eintauchen. Herr Obaniok, Sie wuchsen in Deutschland auf und wurden später in der Schweiz zum bekanntesten Gerichtspsychiater des Landes, wo Sie seit Jahrzehnten den Umgang mit Gewalt und Sexualstraftätern prägen. In Zürich bauten Sie den forensisch-psychiatrischen Dienst auf und entwickelten mit Fortress eines der wichtigsten Risikobeurteilungssysteme Europas. Inzwischen haben Sie sich aus öffentlichen Ämtern zurückgezogen und sind selbstständig als Gutachter, Supervisor, Berater und Buchautor tätig. Eines der Bücher haben wir hier auch schon auf dem Tisch stehen. Unten in der Videobeschreibung, wer daran interessiert ist, haben wir einen Link. Da könnt ihr das direkt bestellen. Mit Werken wie Darwin schlägt Kant und Schattenseiten der Migration gehören sie zu den pointiertesten Stimmen in der Debatte um Kriminalität, Migration und öffentliche Sicherheit. Da gleich mal eine erste Frage, denn wir sind, wenn auch in komplett unterschiedlichen Branchen, in ähnlicher Wirkungsweise tätig. Unsere Firma HKCM analysiert Finanzmärkte unterschiedlichster Assetklassen und im Endeffekt nutzt es auch gewisse Parameter, eine Vorgehensweise der technischen Analyse, um Aussagen über die Zukunft zu treffen, über Rohstoffe, Edelmetalle, Gold, Silber, alles, was einen Kurs hat. Damit einen Herzschlag an den Finanzmärkten. Da können wir versuchen, eine Prognose zu treffen. Und Sie haben ja mit Ihrem Prognosesystem Fortress etwas Ähnliches entwickelt, nur eben auf ein anderes Anwendungsgebiet.
Ja.
Und zwar sollen Sie damit in der Lage sein, Straftaten in der Zukunft vorherzusagen. Das klingt wie Science Fiction für mich. Wie funktioniert das?
Ja, also das Vorhersagen, das muss man schon insofern relativieren. Es ist wahrscheinlich, wie bei Ihnen auch, sind Wahrscheinlichkeiten.
Klar.
Und es ist nicht, jemand wird am 17. Dezember 2028 eine Tat begehen, sondern die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass er in den nächsten 5 oder 10 Jahren zum Beispiel ein Gewaltdelikt, ein Sexualdelikt begeht. Das ist mal die Grundausgangslage. Und jetzt ist es so, dass viele Gutachter nach wie vor bei dieser Risikokalkulation, die ja ganz zentral für die Verhinderung von Straftaten ist, also man muss das Risiko einer Person sehr präzise kennen, um zu wissen, was man tun muss, um das Risiko zu senken. Weil Sie das angesprochen haben, da haben ja viele Menschen das Gefühl, das ist schon Big Brother, Überwachungsstaat ist irgendwie repressiv, aber das ist gar nicht der Fall, weil die Risikobeurteilung ist erstmal nur präzise auf den Einzelfall ausgerichtet und kann auch zum Ergebnis haben, man muss gar nichts tun, weil das Risiko gering ist. Und in diesem ganzen Spektrum von Risiken, geringes Risiko und vielleicht ein moderates Risiko, wo Sie mit einfachen Maßnahmen das Risiko beeinflussen können. Sie nehmen jemand eine Waffe weg, Sie kontrollieren Drogen, Sie machen einen Kontakt, ein Rayonverbot. Kommen Sie dann weiter, je nach Risikobeurteilung, in dem Bereich, man muss eine Therapie machen, ambulant, man muss eine stationäre Therapie machen, bis zu der Extremgruppe dann, die es auch gibt. Das sind hochgefährliche, nicht therapierbare Straftäter, die dann sehr viel Schaden verursachen, wo es nicht um Therapie, sondern um Sicherung der Bevölkerung geht und um langfristige Sicherung.
Ja.
In diesem ganzen Spektrum wird dadurch triagiert, wenn sie präzise das Risiko des Einzelfalls erfassen. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, gibt es so Standardfehler, die Gutachter machen bei dieser Evaluation des Risikos. Zum Beispiel, dass sie sich stützen auf allgemeinpsychiatrische Diagnosesysteme. Da gibt es zwei, ICD und DSM. Und diese Diagnosesysteme, die sind dafür gemacht, um Krankheiten zu diagnostizieren, sind aber nicht dafür gemacht, um Gefährlichkeit herauszukriegen. Mhm. Und da setzt nun Fortress an. Fortress ist ein forensisch-diagnostisches Klassifikationssystem und sucht nach Risikoeigenschaften, also nach Eigenschaften von Personen, die mit Gefährlichkeit assoziiert sind. Mhm. Und ich kann das an einem Beispiel sagen, da gibt es so etwas wie gesteigerte Fantasiebezogenheit. Das sind Menschen, die über Jahre eine Fantasie entwickeln und dann in dieser Fantasiewelt leben. Und wenn das zum Beispiel damit verbunden ist, dass sie dort ganz viel Macht erleben, ganz viel Kontrolle über Menschen, dann wird das immer interessanter, es wird immer wichtiger im Leben. Und da kann es passieren, wenn das jetzt gesteigert ist, wenn diese Fantasieentwicklung gesteigert ist, dass immer mehr Interesse von der Realität abgezogen wird. Das ist immer mehr verlagert in die Fantasie. Und wenn das jetzt Szenarien sind, die für die Person dann sehr befriedigend sind, dann wird die irgendwann das Interesse haben, das in der Realität auszuleben.
Logischerweise,
so fangen dann Straftaten, Gewalt, Sexualstraftaten an. Ja. Und da sehen Sie schon, dieses gesteigerte Fantasiebezogenheit, das gibt es in den krankheitsbezogenen diagnostischen Systemen nicht. Und das ist Fortress. Fortress hat so Risikoeigenschaften. Gesteigerte Fantasiebezogenheit oder wutgeprägte Reaktivität. Menschen, die schneller Wut empfinden, wo die Wut ausgeprägter ist, die dann fließend in aggressive Handlungsbereitschaft übergeht. Da gibt es also ungefähr 130 solcher Eigenschaften. Und dann kann der Gutachter, der Therapeut, kann aus diesen 130, wie in einem Werkzeugkasten, kann er dann sagen, in diesem Fall sind die zwei, drei Risikoeigenschaften, die auf die Person zutreffen und die erklären, warum er Straftaten begeht. Das ist der ganze Zweck von dem Instrument.
Herr Professor Obernok, jetzt haben Sie etwas geschildert. Ich hatte einen ersten Gedanken im Kopf und das war, es gibt ja unterschiedliche Theorien darüber bei Sexualstraftätern, bei Pädophilen. Die einen sagen, ja, der muss halt in eine Therapie gehen und dann hat er seine Strafe abgesessen. Ich als Laie, als ganz normaler Bürger, denke mir, wenn ein Pädophiler von jeher die Fantasie hat und diese auch äußert, dass er gerne Sex mit Kindern hat, dann wird das nicht durch einen Gefängnisaufenthalt, der 3, 4, 5 Jahre, wo er die Milde des Gesetzes spüren durfte, dauert. Dann kommt er wieder raus und dann hat er währenddessen diese ganzen Gedanken und er hat sie sofort wieder. Die äußert er ja dann auch wahrscheinlich mit Psychologen. Weil was Sie ja erwähnt haben, muss ja geäußert werden. Also diese Fantasiewelt, in der jemand lebt, die kennen Sie ja nur, wenn er Ihnen mitteilt, dass er in dieser Fantasiewelt lebt.
Ja, ich muss das etwas relativieren, weil wenn das eine Eigenschaft ist, die das Verhalten beeinflusst, dann drückt sie irgendwo ins Verhalten durch. Dann bleibt sie sozusagen nicht still und heimlich, sondern in irgendeiner Form, man kann sagen, prägnante Eigenschaften drücken ins Verhalten durch und dadurch können Sie das natürlich in den Taten erkennen oder im Vorlauf oder in den Aktivitäten. Und deswegen ist das keine Blackbox. Es ist auch bei diesen Risikobeurteilungen immer so, dass Sie das Puzzle aus verschiedenen Teilen zusammensetzen müssen und dass das, was die Person sagt, ist nur ein Element. Sie haben ja ganz viele Informationen über die Entwicklung in der Lebensgeschichte. Sie haben die Rechtsmedizin, die die Tat genau auseinandernimmt. Sie haben andere Auffälligkeiten in der Biografie. Sie haben das, was die Person sagt. Das bringen Sie alles zusammen und deswegen ist bei weitem nicht so, was man denkt. Ja, man ist darauf angewiesen, was die Person mitteilt oder nicht, sonst weiß man nichts, beileibe nicht, sondern sie setzen das ganze Puzzle zusammen und wenn sie ein stimmiges Bild haben, dann können sie etwas sagen zum Risiko, was ist das Grundproblem dieser Person und wenn ich vielleicht darauf Bezug nehmen kann, was sie sagen, das ist ja so die Skepsis, dass man sagt, ja, daran ändert sich ja nichts, also die werden das wieder machen, so ist es eben nicht, sondern das Zauberwort ist Differenzierung. Und Sie haben recht mit der Aussage, dass ein Gefängnisaufenthalt alleine ändert nichts am Problem. Und so hat man das früher gemacht. Da hat man gesagt, jemand kommt ins Gefängnis, der ist 3, 4, 5 Jahre im Gefängnis. Und was danach der Entlassung passiert, interessiert uns nicht. Da haben wir gesagt, das ist falsch. Wir müssen uns dafür interessieren, wie geht die Person aus dem Gefängnis raus? Was geht sie weniger gefährlich raus, als sie reingekommen ist? Und da können sie enorm viel tun. Und da sind wir jetzt wieder bei der Risikobeurteilung und der Therapie. Wenn ein Täter genau verstanden hat, was sein Problem ist, dann kann er daran arbeiten, dann kann er das Risiko senken. Und die Zahlen sind in der Tat so, wir haben die Rückfallraten die in den 90er Jahren sehr, sehr hoch waren, auf unter 5% senken können. Das ist, kann man sagen, internationalen Rekord tiefer Wert. Also man kann ganz viel dazu tun.
Senken können in der Schweiz, in Deutschland?
In Zürich. Und da auch wieder, wie gesagt, Differenzierung ist das Zauberwort. Man hat ja das Gefühl, wenn Sie sagen, ja, pädophile Menschen, das sind alles die gleichen. Das sind Menschen, die haben ein gesteigertes Interesse an Minderjährigen, aber es sind ganz unterschiedliche Menschen,
Und auch unterschiedliches Interesse, was das Alter
so
angeht.
Es
gibt den Jeffrey Epstein-Typ, der ist 17-Jährige,
genau,
und dann gibt es welche, die wollen fünf Monate alte Kinder.
Ja, und es gibt jetzt welche, die können sich gut steuern, die können gut Fantasie und Handlung unterscheiden. Und es gibt andere, die können das nicht gut. Also was sie denken, tun sie über kurz oder lang. Mhm. Das heißt, wie ich sage jetzt, heterosexuelle Menschen, bisexuelle, homosexuelle Menschen, sind das ja ganz unterschiedliche Menschen. Und deswegen muss man individuell das Risiko anschauen und auch zu den Zahlen nochmal. Es gibt Pädophile, um es jetzt ganz kompliziert zu machen, es gibt Pädophile, die, man nennt das pädophile Präferenz. Das heißt, da gibt es nichts vergleichbar Attraktives als der Kontakt zu Kindern. Deswegen ist es eine Präferenz. Es gibt die Affinität. Da gibt es zu 50% mindestens auch eine andere sexuelle Aktivität, die gleich attraktiv ist. Das müssen Sie schon mal differenzieren.
Sprich, wie ein bisexueller Männlein, Weiblein. Und so haben wir dann
so
also die Bandbreite der Garten Eden, der Früchte sozusagen.
So ist es. Und das müssen Sie schon mal unterscheiden. Dann gibt es noch Kompensationspädosexualität. Das sind Menschen, die sind gar nicht pädosexuell primär. Aber die nehmen das als einen Ausweichweg, weil sie bestimmte Dinge mit Erwachsenen nicht erleben können, weil sie sich unsicher fühlen und sagen, dann weiche ich auf die kleineren, leichter erreichbaren Frauen aus. Das muss man differenzieren. Und wenn Sie jetzt diese Menschen nehmen, dann sehen Sie, 50% von denen im Leben begehen gar keine Straftaten, weil sie gute Hemmschwellen haben, weil sie das nicht wollen. Um es jetzt ganz kompliziert zu machen, die meisten Kinder, die sexuell missbraucht werden, werden von Tätern missbraucht, die gar keine Pädophilen sind. So, und dann sehen Sie, genau, ich weiß, ich habe es gesagt, jetzt wird es kompliziert. Das heißt, was man so denkt, dass man sagt, die Sexualstraftäter, die Kinder missbrauchen, die sind alle pädophil.
Reden wir aber von Missbrauch, von sexuellem Missbrauch?
Richtig,
oder ich kann ja ein Kind auch einem reinhauen und ist
genau,
auch ein
Missbrauch. Von sexuellem Missbrauch. Wir reden jetzt von sexuellen Übergriffen.
Das ist ja absolut erstaunlich.
Ja, man erwartet das anders. Aber wenn man einen Moment drüber nachdenkt, dann kann man das auch verstehen. Da gibt es zum Beispiel organisierte Kriminalität. Denen geht es gar nicht um Kinder, sondern geht es darum, Kinderpornografie zu produzieren und die dann aus dem Interesse heraus keine Hemmschwellen haben und Kinder zu missbrauchen. Es gibt Menschen.
Er macht es einfach nur, um es monetarisieren zu können.
Genau. Dann gibt es Menschen, denen geht es um Machtausübung. Die stehen total darauf, ein Machterleben zu haben. Für die können Kinder interessant sein, weil sie dann total alles ausleben können. Es gibt Dissoziale, die generell keine Bindung an geltende Regeln und Normen haben. Das heißt, wenn Sie sich überlegen jetzt, soll ich weiter meine Firma leiten oder soll ich Bankräuber werden? Da werden Sie viele Überlegungen haben, sagen, Sie müssten eine Hemmschwelle überwinden. Sie müssten emotional, würde Ihnen das nicht leicht fallen. Jetzt gibt es Menschen, die haben diese Hemmschwellen gar nicht. Die sagen, ich kann das machen. Da gibt es innerlich gar nicht die Barrieren. Und die können natürlich alles Mögliche machen. Die sind in der Gewalt dann repräsentiert, aber eben auch in Sexualdelikten. Und wenn dann in der Situation, dass eine Minderjährige ist, dann kann es auch eine Minderjährige sein. So sehen Sie das Feld. Und ich will es jetzt, wie gesagt, nicht zu kompliziert machen. Deswegen ist mein Plädoyer immer, wir müssen die Einzelfälle ganz genau individuell abbilden. Wir dürfen es nicht schubladenmäßig machen. Und bei der Risikobeurteilung ist es auch so, es gibt statistische Instrumente, die als Screening genommen werden können, aber da vergleichen sie immer Gruppen. Aber schlagend ist immer, dass sie den Einzelfall genau verstehen, dass sie genau verstehen, das ist die Person, die etwas getan hat. Welche Gedanken, Gefühle und Wahrnehmung dieser Person haben zu dieser Tat geführt? Sobald sie das wissen, haben sie das, was ich Deliktmechanismus nenne, dann wissen sie, was sind die Risikoeigenschaften, dann wissen sie, wie ist der Mechanismus, muss er Hemmschwellen überwinden, muss er einen Vorlauf haben, die ganzen Fragen, die eine Rolle spielen, das wissen sie und jetzt können sie es anfangen zu ändern. Und dann, wenn sie das präzise machen, dann können sie Rückfallraten enorm runterdrücken und ein großes Thema, ein letztes Wort dazu. Es ist ja ein häufiges Missverständnis der Bevölkerung, dass man denkt, aus dem Krimi heraus, dass man denkt, das Wichtigste ist, dass man rauskriegt, wer der Täter ist. Das ist so das klassische Setting beim Tatort, bei allen Krimis. Da ist ein cleverer Kommissar oder einer mit einer privaten, brüchigen Biografie, wie auch immer. Am Schluss löst er den Fall. So, und dann verschwindet der aus dem Film, man sieht den auch nie wieder. Und dann denken die meisten Menschen, Aha, wenn man weiß, wer es ist, den sieht man ja auch nicht in 3 Jahren wieder in der nächsten Folge, dass er wieder was getan hat. Aber die Realität ist ja eine andere. Sie können ein paar Menschen lebenslang wegsperren und ein paar verwahren. Aber 99% der Straftäter kommen irgendwann wieder raus, weil die Strafe abgelaufen ist. Nach 3 Jahren, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren.
Im westlichen System wohlgemerkt.
Im westlichen System, genau.
Es gibt auch andere Systeme.
Es gibt andere Systeme, aber da sitzen dann auch viele, die nicht rauskommen, die gar nichts getan haben, sondern die aus politischen Gründen da sitzen.
Ja, natürlich, klar.
Das wollen wir nicht haben. Klar. Und das heißt, 99% der Straftäter, wenn die Strafe abgelaufen ist, kommen irgendwann raus. Und dann ist die entscheidende Frage nämlich, kommen sie weniger gefährlich raus, können das Risiko managen? Das ist für 99% der Straftäter die entscheidende Frage. Und da sind wir genau in dem ganzen Thema drin von präzise Risikobeurteilungen, präzise Maßnahmen, die das Risiko senken, Risikomanagementprozesse. Mhm. Und dann können sie das enorm runterdrücken.
Also das ist wirklich hochinteressant, Herr Obanjok. Ich sehe jetzt schon, wir sind erst mit der ersten Frage und ich bin schon total fasziniert. Das ist, ich kann mir vorstellen, dass ich einfach viele Zuschauer auch, das ist so ein Brandthema, wie geht man damit um mit Straftätern im Allgemeinen. Da gibt es sicher auch sehr unterschiedliche Meinungen, auch die, welche da eben ganz andere Strafmaße sehen. Aber das ist hochinteressant, wie Sie da rangehen. Sie haben vor einigen Jahren Ihre Prognose auf die Probe gestellt, ja, und haben gesagt, in Zürich sind 9 Straftäter freigelassen worden, die von Ihnen forensisch, also von Ihrem forensisch-psychiatrischen Dienst, als hochgefährlich und nicht therapierbar eingestuft wurden. Warum auch immer, das werden Sie gleich drauf kommen. Es gibt Ihre Einschätzung und dann gibt es einen Richter, der sagt, der hat sorry gesagt. Ich tue das jetzt mal ganz plump darstellen. Ja, wir lassen den jetzt mal raus. Wie ist das danach gelaufen? Was haben diese Straftäter gemacht? Sind die alle, waren die danach ganz brav?
Ja, Ihre Frage suggeriert schon, so ist es natürlich alles andere als das. Und der Ausgangspunkt ist ja, und da dreht sich unser Gespräch jetzt schon darum zurecht, ich kann sagen, mein zentrales Ziel ist, dass es in der Gesellschaft weniger Opfer gibt. Weil ich sage, weniger Opfer in einer Gesellschaft heißt eine gesündere, eine bessere Gesellschaft. Mhm. Das ist die ganz starke Ausrichtung. Und da kann man sehr viel für tun, dass das passiert. Sehr viel. Man kann weniger tun, dann gibt es mehr Opfer. Man kann sehr viel tun, dass man das sehr runterdrückt. Und wir haben viel Wissenschaft gemacht, viele Studien. Diese Studie, die Sie ansprechen, ging so, dass wir, und wir fanden das schlecht, im Strafvollzug Menschen gesehen haben, die wir als hochgefährlich eingeschätzt haben, die in Fortress solche Risikoeigenschaften hatten und deswegen als hochgefährlich galten, aber die aus rechtlichen Gründen nicht festgehalten werden konnten, weil sie zum Beispiel eine endliche Freiheitsstrafe hatten und die läuft irgendwann ab. Mhm. Sie können dann sagen, sie entlassen den nicht nach einem Drittel, nach 2 Dritteln und sie lockern den nicht zurück. Mhm. Sie können das bis zum letzten Tag. Aber wenn der letzte Tag abgelaufen ist, dann muss die Person aus rechtlichen Gründen entlassen werden. Mhm. Ich darf gleich sagen, ich habe das in diesen Extremfällen für falsch gehalten. Ich habe gesagt, man müsste einen Auffangmechanismus haben, weil es ist natürlich in diesen Fällen vorher schon etwas schief gelaufen. Dass zum Beispiel der Gutachter das Risiko nicht erkannt hat und dass deswegen nur eine Strafe ausgesprochen worden ist. Also es sind Fälle, in denen im Prozess vorher etwas vielleicht schon nicht oder in diesen Fällen etwas nicht richtig erkannt wurde. Und am anderen Ende können Sie es nicht mehr korrigieren.
So. Darf ich da eine ganz kurze Zwischenfrage stellen aus Interesse? Sie sagen, ein anderer Gutachter hat es nicht erkannt. Ich nehme jetzt mal irgendeinen Fall. Es kommt zu einer furchtbaren Vergewaltigung mit Todesfall danach. Ja, der vergewaltigt die Mann, Frau, sticht die danach ab. So, der Laie sagt sich, oh mein Gott, das ist ja furchtbar. So, für mich ist doch der Fall jetzt schon erledigt. Dieser Mann hat ein unaussprechliches Verbrechen begangen. Ja. Somit haben wir festgestellt, er ist eine Gefahr. Ich sage jetzt mal, ob der irgendwann reumütig ist und vielleicht sagt, ich würde es jetzt nicht mehr so machen, spielt es da überhaupt noch eine Rolle? Also meine Frage ist, wie kommt ein anderer Gutachter überhaupt auf die Idee bei schweren Straftaten, dass der Täter irgendwann wieder sich normal ins Gesellschaftsbild einpflegen lässt?
Ja, weil, also mal ganz grundsätzlich, weil die Grausamkeit einer Tat, ich weiß, das klingt jetzt schwierig, wenn man das sagt, die Grausamkeit einer Tat sagt noch nichts über das Rückfallrisiko aus. Es gibt die grausamsten Taten und man hat ja intuitiv das Gefühl und sagt, wer so etwas tut, der muss krank sein. Das stimmt schon nicht. Die wenigsten sind psychiatrisch krank im engeren Sinne. mehr als 95% sind das nicht. Und man hat das Gefühl, ist ja klar, dass der gefährlich ist und das für den Rest seines Lebens bleibt. Das ist intuitiv verständlich, dass man das so sieht. Aber so ist es überhaupt nicht. Es gibt die grausamsten Straftaten in einer bestimmten Situation, in einer Lebenssituation, wo jemand mit dem Rücken an der Wand steht und macht wirklich grausame Dinge. Und wenn sie das lösen, der wird das nie wieder tun. Also man kann nicht sagen, die Grausamkeit sagt mir schon, der bleibt für den Rest seines Lebens gefährlich. Es kommt was Zweites hinzu. Es gibt, wir haben in der Schweiz, haben wir 7000 Straftaten im Jahr. Es ist vollkommen unrealistisch, wenn wir den Menschen erzählen, jeder, der eine schwere Straftat begeht, wird den Rest seines Lebens im Strafvollzug sein. Das geht rechtlich nicht, das geht auch kapazitätsmäßig schon gar nicht. Das heißt, die Idee, die wir gerne haben, dass wir sagen, jemand hat was getan, den sieht man nie wieder. Wir müssen differenzieren. Und es ist auch deswegen nicht richtig, weil eben, ich habe es mit den Zahlen gesagt, wenn sie es richtig machen, dann können sie Rückfallraten enorm senken. Und die wenigsten, ich sehe mittlerweile Verläufe über 20, 30 Jahre, die werden nicht mehr straffällig. Und dann ist es aus vielen Gründen auch nicht richtig, dass sie die dann auf Vorrat einsperren. Ja. Das mal so zum Grundsatz. Aber Sie haben richtig gesagt, das ist ja etwas, ich würde sagen, mit dem ich als leidenschaftlicher Gutachter große Probleme habe. Wenn Sie die Qualität von Gutachten anschauen, da gibt es so, ich würde sagen, Standardfehler, die man machen kann, die sind recht verbreitet. Und die führen dazu, dass ich sagen würde, 2/3 der Gutachten haben gravierende qualitative Mängel. So. Und das ist dann der Unterschied zwischen sozusagen ist und soll oder zwischen dem, wie es sein könnte und den Defiziten, die es in der Praxis gibt. Das ist für mich, ich kann das auch sagen, schwer erträglich, weil ich weiß, wie wichtig das ist, wenn man das präzise abnimmt, wie viel Gutes man damit bewirken kann für den Prozess, für den Betroffenen selber, für die potenziellen Opfer. Aber es gibt diese Fälle. Und um auf die Studie zurückzukommen, da ist es dann eben so gewesen, dass diese Täter eine endliche Freiheitsstrafe hatten, 2, 3, 4 Jahre, die lief ab. Und egal, was wir geglaubt haben, egal, wie wir das eingeschätzt haben, der Mensch musste entlassen werden. Dann haben wir gesagt, es ist in gewisser Weise ein unfreiwilliges Experiment. Dann haben wir gesagt, weil es gibt ja immer den Vorwurf auch, dass man sagt, man kann Risiken gar nicht einschätzen. Das ist Voodoo, das geht gar nicht. Dann haben wir das natürlich genommen und haben gesagt, das sind unsere Einschätzungen. Wir hätten die Person nicht entlassen, aber wir nehmen das jetzt aus der Not eine Tugend machen, wenigstens als Experiment von all den Kritikern, die sagen, man kann ja gar nichts sagen, man soll aufhören mit den ganzen Risikoprognosen. Wir gucken jetzt, was passiert. Und Sie haben schon gesagt, es sind 9 Täter, die dann entlassen werden mussten. Und die haben innerhalb von einem Jahr alle eine schwere Straftat verübt und haben 28 Opfer verursacht.
Okay, also ein Faktor 3, was die Opferzahl noch angeht. Ja. Okay, also das wundert mich jetzt nicht, denn man spricht ja dann durchaus von Intensivstraftätern. Und wenn ich das nur extrapoliere und sage, wenn ein Mensch grundsätzlich das, was er viele Male tut, das ist ja spieletheoretisch schon so, dann kann man davon ausgehen, er wird das wahrscheinlich wieder tun, was er immer wieder tut, wozu er einen Hang hat quasi.
Ja, wir können sagen, Sie sagen es richtig, früheres Verhalten ist ein starker Prädiktor für zukünftiges Verhalten, mal grundsätzlich. Ja. Aber wir müssen es tiefer verstehen, weil die zerfallen dann auch noch in Untergruppen, weil es möglich ist, dass Menschen sich distanzieren von ihrer Vergangenheit und einen ganz anderen Weg einschlagen. Also die müssen sie dann differenzieren und mit Hilfe dann auch viele, die dann etwas verändern können. Aber grundsätzlich haben Sie natürlich recht, rein statistisch sind frühere Straftaten ein starker Prädiktor für zukünftige Straftaten. Ja. Aber das reicht uns als Aussage nicht, sondern wir müssen das individuell sehr genau verstehen, damit wir wissen, ist das jemand, den Sie nicht mehr auf die Straße lassen dürfen? Die gibt es, unbehandelbare, hochgefährliche Täter. Oder sind das Menschen, mit denen Sie das Risiko enorm reduzieren können? Und bei vielen können Sie das. Bei vielen können Sie das. Und dann ist es eine Frage der Vernunft auch, dass wir den Strafvollzug dazu nutzen und nicht sagen, der sitzt irgendeine Strafe ab und alles andere interessiert uns nicht. Dass wir diese Zeit nutzen, dass die Menschen weniger gefährlich rausgehen, als sie reingekommen sind. Und das ist dann ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft, für die Opfer natürlich und selbst für den Betroffenen mit.
Bin voll bei Ihnen. Ich finde das auch immens wichtig, was Sie da machen. Es gibt ja unterschiedlichste, also Es gibt Menschen, die gehen Wegen nach, die der Gesellschaft nicht unbedingt dienlich sind oder sogar schädlich. Aber was sie hier machen, ist ja wirklich der Gesellschaft als Gesamtes dienlich. Denn wenn wir uns anschauen, dass eine Person wird vergewaltigt, das ist ja nicht nur das Trauma bei dieser Person, das ganze Umfeld, die Eltern machen sich Sorgen, vielleicht Geschwister, der zukünftige Partner, die kann nicht mehr normale Beziehungen führen. Und jetzt kommt es im Zweifelsfall nochmal zu einer Wiederholungstat, damit schände ich ja zu einem gewissen Teil auch energetisch die ganze Gesellschaft.
Ja, Sie haben völlig recht. Sie haben auch völlig recht, wenn Sie sagen, Straftaten sind für die Gesellschaft enorm schädigend, weil Menschen verlieren Vertrauen in die Gesellschaft. Und es ist ja nicht nur die betroffene Person, die ja möglicherweise sogar getötet ist, es ist das ganze Umfeld. Und Sie kennen Länder, in denen Kriminalität ein Alltagsproblem ist und das prägt die Kultur, das prägt die Stimmung in den Ländern. Es ist ein enorm schädigender Faktor und kostet noch viel Geld, das kommt noch erschwerend
natürlich hinzu. Und ich meine, eines dieser Länder ist Deutschland und entwickelt sich in Hochgeschwindigkeit zu einem immer traumatisch stärker belasteten Land, weil es eben ständig jeden Tag Messerstraftaten gibt. Und wenn wir uns Ihr Buch hier gerade mal zur Hand nehmen, nicht aus Zufall werden Sie diese jetzt in Deutschland sehr verbreitete Tatwaffe, das Messer, hier genutzt haben. Ihr Buch Schattenseiten der Migration, Zahlen, Fakten, Lösungen. Sie haben gesagt, es gab nicht viele Verlage, die gesagt haben, hurra, das ist doch toll, das wollen wir hier verlegen. Warum? Ist das der Fall gewesen? Haben die Angst?
Ja, also nicht viele ist vorsichtig ausgedrückt. Das muss man so sagen. Die Geschichte ist ja so gewesen, dass ich dieses Buch schon im Jahr 2023 geplant hatte. Und dann war mein Buchagent, war zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse. Da gab es viel Interesse von Verlagen, von den Vertretern, die da waren. Aber keiner, Monate später, kriegte das in den Verlagen durch. Die Verlagsleitungen sagten, zum Teil sagten die, das ist ein gutes Thema, ein wichtiges Thema. Manche sagten, das ist kein gutes Thema. Aber alle sagten, ich will keinen Shitstorm haben, ich will keinen Ärger haben. Wir machen es nicht, soll es jemand anders machen. Es war schlicht nicht publizierbar. Dann habe ich einen Verlag dann über Umwege gefunden, der war auch nur halb glücklich mit dem Projekt. So. Und der schoss das dann ab, als das Buch vorlag. Der sagte dann, ich habe es ja kurz im Buch dann zitiert, der sagte, stilistisch schlecht, inhaltlich falsch, verstößt gegen die ethischen Richtlinien. Aber es war sowieso schon ein ungeliebtes Kind, die waren dann ganz froh, dass sie es los wurden.
Und letzteres war eigentlich sein Punkt.
Absolut, 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 absolut. Es war auch in dem ganzen Prozess schon, darf ich sagen, für die Publikation war es so, dass man eher sagte, ja, jetzt ist die Bundestagswahl die vorgezogene, besser nicht publizieren, lieber Gras über die Sache wachsen. Das ist so, wenn Sie ein Buch publizieren, eine merkwürdige Haltung nach dem Motto, am besten publizieren wir es, wenn es keiner mehr merkt. So, also das war von Anfang an so die Haltung. Und dann stand ich im Januar mit dem fertigen Buch dann da, also nachdem das lange, lange wirklich nicht publizierbar war, also ist eigentlich das Buch, was nicht erscheinen sollte, kann man sagen. Und dann hat eine kleine Verlegerin hat gesagt, ich muss mir das einen Tag überlegen, ich muss eine Nacht drüber schlafen und dann gesagt, go, wir machen es und hat das dann in 8 Wochen rausgegeben. Das ist die Geschichte dieses Buches.
Mhm. Sehr interessant. Nun, ich möchte das direkt mal unterstützen für die Leute, welche jetzt sagen, wir finden das interessant, ich würde das gerne lesen. Die HKCM verlost 30 Bücher. Ihr schreibt das einfach bitte in die Kommentare rein und meine Kollegen aus dem Support werden sich die nächsten Tage 30 Personen raussuchen und euch das gerne zukommen lassen. Denn ich finde, das ist ein immens wichtiger Beitrag, hier aufzuklären. Und was ich immer wieder merke, wir haben das ja jetzt besprochen, wie wichtig das ist, dass man versucht, dieses energetische Trauma auf die ganze Gesellschaft, Vertrauensverlust, Angst auf der Straße und so weiter. Wir sehen es in Deutschland, Menschen, die mit gesenktem Haupt durch die Gegend laufen. Es ist also das ganze Land verharrt in einer immer schlechter werdenden Stimmung. Und dann müsste man ja eigentlich ganz erst recht die Energie dahin drücken und sagen, wir reden darüber, wir schauen nicht weg. Damit, wenn ja Lösungen vorgeschlagen werden, das tun sie ja.
Das tue ich, ja.
Damit wir diese Lösungen in die Mitte der Gesellschaft holen. Aber man macht das Gegenteil. Man ist quasi wie ein Mensch, der sich ritzt. Er weiß, er ritzt sich. Er weiß, es ist eine schlechte Idee. Und er sagt sich, ich ignoriere dieses Problem weiterhin, damit es im Zweifelsfall noch stärker wird.
Ja, Sie haben schon ganz viele wichtige Dinge genannt. Das Erste, was man ja machen muss, ist, man muss sich ehrlich machen über die Probleme.
Richtig.
Das ist das Erste. Und da fängt es ja schon an. Ich habe ein ganzes Kapitel in dem Buch, das heißt Desinformation. Das heißt, wie versucht wird, die Fakten wegzuregen, zu vertuschen und zu tabuisieren. Und das machen viele Menschen, machen das ja aus einem Gefühl, das muss man als guter Mensch machen. Und das Argument ist dann in Deutschland sehr stark, wenn wir das thematisieren, es hilft der AfD, die Menschen werden fremdenfeindlich. Aber das Gegenteil ist natürlich richtig. Denn wenn wir das Zutrauen verlieren, dass die Menschen mit Fakten umgehen können, dann verspielen wir das wichtigste Kapital, was wir in Demokratien haben. Wenn wir glauben, und das glauben viele, dass sie sagen, ja, die Menschen könnten das missverstehen, ist total falsch, weil es ist genau umgekehrt. Die Menschen in ihrem Alltag und jeder, der die Augen aufmacht, sieht es im Alltag. Ich habe, seit das Buch jetzt rausgekommen ist, hunderte von Zuschriften bekommen. Die Menschen schildern mir Erlebnisse, die sie am Bahnhof abends gehabt haben. Die schildern mir Erlebnisse in den Schulen. Alle Polizisten, alle Staatsanwälte wissen das. Wir müssen Weihnachtsmärkte schützen. Sie haben es angesprochen. Wir haben Messerkriminalität, grassierende. Jeder, der die Augen aufmacht, sieht die Probleme. Und man muss dazu ja auch immer sagen, das ist ja keine Frage von Inländern, Ausländern, sondern es ist eine Frage von bestimmten Migrantengruppen, die deutlich überproportional mit in der Kriminalität auffallen. Und es ist von daher auch so, dass die Linie ja nicht verläuft zwischen Deutschen und oder Schweizern, Österreichern und Ausländern. Die Linie verläuft zwischen den sehr, sehr vielen gut integrierten Ausländern, die die große Mehrheit darstellen, und den Inländern und den nicht integrationsfähigen, nicht integrationswilligen. Und da muss man sich ehrlich machen. Deswegen ist es auch gar kein Widerspruch, vehement gegen Rassismus sich zu positionieren und gleichzeitig die Schattenseiten der Migration, um die es in diesem Buch geht, die offen zu benennen, sich ehrlich zu machen. Weil wenn sie das nicht auf den Tisch bringen und die Politik laviert da herum, da können wir gerne auch noch drüber sprechen, wie, was die Gründe dafür sind, dass man glaubt, man versucht, irgendwie die Menschen zu beruhigen, man versucht, Symbolmaßnahmen zu machen. Die Menschen verlieren das Vertrauen in die Politik, sie verlieren das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates, weil der Staat hat eine Pflicht, eine Fürsorgepflicht, die eigene Bevölkerung, und da gehören die vielen integrierten Ausländer ja dazu, zu schützen, weil diese integrierten Ausländer, die vielen, sind ja doppelt betroffen von dem Problem, die werden selbst überproportional häufig selber Opfer davon. Und sie werden in denselben Topf geschmissen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, ich nenne das ja intelligente Migration, dass wir die Potenziale von Migration fördern. Es gibt gute Migration, Menschen bereichern das Land, engagieren sich, und dass wir aber im gleichen Zug die Schattenseiten bekämpfen, das ist ja mein Konzept von intelligenter Migration, die Potenziale verbessern, ausschöpfen, optimieren, die Nebenwirkungen konsequent auf den Tisch bringen und bekämpfen. Das ist das, was es braucht, dass die Menschen auch Vertrauen wieder in die Handlungsfähigkeit des Staates haben, was jetzt verloren geht.
Bevor wir jetzt gleich mal zum Thema Ausländerkriminalität kommen, das ist ja sicher eines der Themen, wo ja viele sich einfach unwohl fühlen, wenn sie es schon ansprechen, nochmal eine Frage vorab. Oftmals lesen wir in den Printmedien, da läuft irgendwo einer durch eine deutsche mittelgroße Stadt mit der Machete rum und macht da seine Dinge, die wir halt da jeden Tag leider oft erleben. Und dann heißt es, der Täter habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Oftmals heißt es, der Täter ist psychisch krank. Sie haben zum Beginn unseres Interviews jedoch gesagt, das ist oftmals nicht so. Täter können grausamste Dinge begehen, ohne eine psychische Krankheit zu haben. Warum wird dann regelmäßig diese Behauptung da herangezogen?
Also man muss zwei Dinge dazu sagen. Generell ist es so, dass die meisten Menschen, die Straftaten verüben, nicht im engeren Sinne psychiatrisch, psychisch krank sind. Die ganz große Mehrheit. Es sind Menschen, die gewaltbereit sind, die so etwas haben wie chronifizierte Gewaltbereitschaft, die sagen, ich habe ein Messer dabei, weil es für mich ganz viele Anlässe gibt, dass ich das Messer einsetze. Mhm. Das hat nichts mit Krankheit zu tun. Wenn sie eine extremistische religiöse Vorstellung haben und sagen, die Werte dieses Staates lehne ich ab, ich will eine andere Gesellschaft, hat das nichts mit einer psychiatrischen Krankheit zu tun. Aber es ist im Zweifelsfall gefährlich, weil sie mit Gewalt die Ziele durchsetzen wollen. Wenn sie das Gefühl haben, meine Frau gehört mit mir aufgrund von rigiden Rollenvorstellungen, mit der kann ich machen, was ich will. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Sexualdelikte, das erhöht die Wahrscheinlichkeit für häusliche Gewalt, weil wenn die jetzt selbstständiger wird, dann vertrage ganz ich das klar, nicht. Logisch. Ich kann Ihnen eine Fülle von Eigenschaften sagen, sogenannte Risikoeigenschaften, wir haben am Anfang bei Fortus drüber gesprochen, Risikoeigenschaften, das sind keine Krankheiten, aber es sind Einstellungen, es sind Haltungen, Überzeugungen, die das Risiko für Straftaten enorm erhöhen. Das sind die meisten. Dann gibt es auch einige psychiatrische Störungen. Ich höre Stimmen und bin außerhalb jeder Realität und glaube, ich muss Menschen umbringen. Das kann sein, dass das ein Grund ist. Ich bin allerdings auch bei manchen Fällen, die berichtet werden, skeptisch, ob das der Grund ist, ob das nicht zu viel angenommen wird, weil es ist sofort oft dieser Kurzschluss da, eine grausame Tat, das muss doch eine psychiatrische Erkrankung sein. Ich kann das aus der Entfernung nicht beurteilen, wenn ich die Fälle nicht gesehen habe, aber man muss berücksichtigen, dass natürlich manche Täter auch das gelernt haben, was sie vielleicht sagen können, um dann vielleicht als psychisch krank beurteilt zu werden. Klar. Es kommt aber etwas weiteres hinzu. Auch wenn es eine psychiatrische Erkrankung sein sollte, wir sehen mittlerweile in den sogenannten forensischen psychiatrischen Kliniken, das sind diese psychiatrischen Kliniken für Straftäter, auch dort sehen wir mittlerweile überproportional viele Ausländer von bestimmten Herkunftsländern. Und wenn es so sein sollte, dass dann eben überproportional viele Menschen mit gefährlichen psychiatrischen Krankheiten kommen, macht das die Sache ja nicht besser, weil wir insgesamt auch in diesem Bereich eine Überproportionalität bestimmter Migrantengruppen sehen. Mhm. Für die Opfer macht das ja keinen Unterschied, was der Grund ist.
Ganz klar. Und da sind wir dann auch schon beim Thema. Ihr Fazit ist, ich zitiere mal, bei der Ausländerkriminalität reden wir nicht nur von Einzelfällen, sondern über ein strukturelles Problem mit bestimmten Herkunftsgruppen. Ich meine, ich sehe das ganz genauso. Ich denke, wer Augen hat und sehen kann, der liest Syrer, Afghane, Syrer, Afghane, Syrer, Afghane, wie wenn die in irgendeiner Art Wettbewerb stehen würden. Andere sagen dann wieder, jetzt sind wir wieder beim Thema haltlose rechte Narrative, das spielt denen und denen in die Karten. So als ob das irgendwas damit zu tun hätte. Das eine ist Kriminalität und das andere ist Politik. So ist es, ja. Und wenn eben nun mal eine Partei das vorausgesagt hat, viele Male, was jetzt Realität ist, ja, dann muss man vielleicht auch das einfach anerkennen. So ist es so, ja. Fakt. Ja. Ja. Aber ich meine, da kommen wir ja schon in einen sehr gefährlichen Bereich rein. Wenn wir jetzt plötzlich sagen, was eigentlich nicht gesagt werden darf, ja. Diese Bevölkerungsgruppen neigen eher dazu, gewisse Dinge zu machen. Jetzt wäre mal die Frage, können Sie darüber sprechen, wenn ich zum Beispiel sage, Stichwort Messer oder Stichwort Sexualdelikt, dann sagen Sie das Land. Mhm. Ist ja, das also statistisch so klar nachweisbar?
Ja, also Sie sagen richtig, wir bewegen uns hier in einem Themenfeld, das ideologisch schwer überlagert ist und wo der Diskussionsspielraum erheblich eingeschränkt ist. Und das ist schon mal, wir haben es gesagt, für die Demokratie eine sehr schlechte Ausgangslage, weil Fakten sind nicht rassistisch, Fakten sind nicht links oder rechts, Fakten stimmen oder stimmen nicht.
Richtig, ja.
Und wenn Sie das interessiert, ob es einen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität gibt. Wenn einen das wirklich interessiert, muss man das Bild scharf stellen. Was heißt das? Man muss die Quoten, es kommt so ein Stichwort, deliktspezifisch und nationalitätenspezifisch berechnen. Das heißt nicht deutsche Ausländer, man muss auf die Nationalitäten gehen, Algerier, Tunesier, Marokkaner, und muss sagen, wie ist die Quote für gefährliche Körperverletzung, für Sexualdelikte, für Tötungsdelikte. Das bedeutet nationalitätenspezifisch, deliktspezifisch. Und wenn Sie das machen, dann sehen Sie im Vergleich zur inländischen Bevölkerung, bei bestimmten Personen mit bestimmten Migrationshintergrund, bestimmten Gruppen, sehen Sie, kommt so ein Stichwort, eine extreme Überproportionalität. Also das heißt, Sie sehen Zahlen von 300, 400, 800, 1000 und mehr Prozent. Bedeutet, diese Gruppe verursacht 3-mal, 5-mal, 8-mal, 10-mal mehr Opfer. Da sage ich, egal wie wir über Lösungen denken, egal wie wir darüber denken, muss man sagen, dieser Fakt, dass wir Bevölkerungsgruppen haben, die 3-mal, 5-mal, 8-mal, 10-mal mehr Opfer verursachen, ist mal schlicht inakzeptabel. Ist schlicht inakzeptabel, weil der Staat eine Fürsorgepflicht für seine eigene Bevölkerung hat. Und ich habe es gesagt, das schließt die vielen integrierten Ausländer selbstverständlich ein. Die müssen in erster Reihe stehen und dürfen nicht zufrieden sein mit diesen extrem überproportionalen Kriminalitätsraten bestimmter Migrantengruppen. Das ist mal das Erste, man muss sich da ehrlich machen. Und der Punkt ist ja nicht, dass jeder aus dieser Gruppe kriminell ist. Der Punkt ist, dass in dieser Gruppe es viel mehr Menschen gibt mit einer Einstellung, die zu mehr Kriminalität führt. Und wenn man das auch nochmal runterbricht, was heißt das eigentlich, ist es im Grunde banal. Denn es ist ja nicht die Nationalität, es ist nicht der Pass. Der Pass ist ein Korrelat des Problems. Wenn Sie aus einer Region kommen, in der es viel extremistische religiöse Vorstellungen gibt Und jetzt kommen viele Menschen aus dieser Region, ist es ja logisch, dass viele Menschen, die daherkommen, mit diesen extremistischen religiösen Vorstellungen kommen. Die geben sie ja nicht an der Grenze ab, weil die sehr mit dem eigenen Selbstbild der Identität verknüpft sind. Und das Unangenehme an diesen kulturellen Prägungen, die in den Regionen das Verhalten und die Einstellung prägen, das Unangenehme daran ist wirklich unangenehm, das verliert sich nicht in der zweiten und dritten Generation, zum Teil akzentuiert es sich. Mir wäre es lieber, das wäre anders, aber darüber müssen wir uns ehrlich machen. Und es ist nicht nur die Religion, ist das Verhältnis zur Gewalt. Wie schnell setzt man Gewalt ein? Gehört Gewalt zum männlichen Selbstbild? Wie stelle ich mich zu den westlichen demokratischen Werten von Meinungsfreiheit, von Frauen, Schwule nicht diskriminieren? Das sind Fragen. Anerkenne ich den Rechtsstaat? Und ich sage immer, wenn wir über Integration reden, wir reden nicht über Kleinigkeiten. Es geht nicht darum, man muss das Gleiche anziehen, das Gleiche essen. Ich bin für viel Vielfalt in der Gesellschaft, für unterschiedliche Lebensentwürfe. Da gibt es auch einen Aspekt, dass Menschen aus anderen Kulturen die Gesellschaft wirklich bereichern. So. Aber wir müssen die roten Linien, die Hardcore-Werte, die müssen wir vertreten. Und die sind überproportionale Gewalt- und Sexualkriminalität, Ablehnung des Rechtsstaates, Diskriminierung von Minderheiten, Parallelkulturen und extremistische Vorstellungen. Wir müssen die Hardcore-Werte, die müssen wir einfordern. Und da sehen wir eben, dass wir Gruppen haben, in denen das sehr stark, viel stärker vertreten ist. Und da sind wir in dem Bereich, ich sage, fordern. Wir müssen das Einhalten der zentralen Werte einfordern. Da sind wir viel zu schwach. Und die Menschen, die sich nicht daran halten wollen, nicht dran halten können, die haben in unseren Ländern nichts verloren. Das ist das, was ich unter intelligenter Migration verstehe. Und gleichzeitig alle, die wollen, die sich integrieren wollen, die wir holen können, die fördern wir. Das ist gar kein Gegensatz. Aber wir müssen die Schattenseiten, die uns um die Ohren fliegen, die Menschen, die verlieren das Vertrauen in den Staat, in die Gesellschaft, die das tagtäglich erleben. Und es sind ja gerade die Menschen, die vielleicht nicht so privilegiert sind, die das voll abbekommen. Wir verlieren diese ganzen Menschen, weil die das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates verlieren.
Ganz klar. Ich meine, das ist in der Theorie und Praxis so, aber in der Praxis sehen wir, es wird nicht die rote Linie gezogen, sondern während wir darüber reden, ist wahrscheinlich gerade der nächste Afghanistan-Flug aus Islamabad voll besetzt hier. Und wenn wir das da gerade mal nehmen, ich meine, wer sich ein bisschen auskennt, damals schon mit den kriegerischen Handlungen zwischen den Taliban und den Amerikanern, haben die immer von Bashar Basi berichtet. Also, dass in der afghanischen Kultur es verankert ist, dass man, weil es eben vor der Hochzeit wenig Kontakt zwischen Mann und Frau gibt, diese Männer aber gerne Sexualkontakte pflegen, die über das mit manchen Tieren rausgehen. Und das ist dann eben mit kleinen Kindern die Praxis Bashar Basi. Das haben unzählige Offiziere der US-Armee gesagt, dass dies dort vollzogen wurde, dass dies auch bei den afghanischen Streitkräften so gewesen wäre, dass sie das teilweise dulden mussten, wie furchtbar das war und so weiter. So. Ja. Ich als Laie wusste das, weil ich mich einfach dafür interessiert habe. Und dann habe ich gesehen, okay, jetzt fängt man an, massenweise Menschen aus diesen Ländern reinzunehmen. Das ist doch nur eine Frage der Zeit. Ja. Bis sich das auch durch die Gesellschaft durchsetzt. Und jetzt haben Sie gerade noch gesagt, das kann sein, dass sich das über die Generationen noch akzentuiert, also noch herausstechender wird, dass es sich quasi nicht verwäscht.
Genau, das ist der Punkt, weil es eine Anschlussfähigkeit gibt in der nächsten Generation, dass die zum Beispiel sagen, diese verweichlichte westliche Kultur, das ist gar nicht das, mit dem ich mich verbunden fühle. Sondern, dass sie sagen, diese Werte, die wir in den Herkunftsregionen haben, die sind viel besser, die sind überlegen. Und das wird dann zu einem Selbstbild. Mhm. Ich sage ja auch, jeden, bei dem, der das ändert, der akzeptiert, unsere grundsätzlichen Normen akzeptiert, ist mir willkommen. Aber wir müssen doch anerkennen, dass es Menschen gibt, die wollen das gar nicht, die können das nicht oder wollen das nicht. Und wir müssen eine Antwort darauf finden, weil das so ein Schädigungspotenzial für die Gesellschaft hat. Was machen wir mit diesen Menschen? Und das ist zum Teil außer Kontrolle geraten, gerade in Deutschland.
Ja. Jetzt gibt's ja quasi dann man könnte sagen, es gibt Lieblingsstraftaten. Ist das geprägt, wenn wir zum Beispiel Messerdelikte anschauen? Ja.
Sie können sich die Zahlen anschauen und es ist so, man kann sagen, bei der gesamten Sexual- und Gewaltkriminalität und insbesondere auch bei der Messerkriminalität sind bestimmte Migrationshintergründe erheblich überrepräsentiert. Das ist ja der Punkt, den wir am Anfang benannt haben. Wenn Sie das dann scharf stellen, das Bild, bestimmte Nationalitäten, bestimmter Migrationshintergrund und bestimmtes Deliktverhalten, dann sind die Zahlen extrem überproportional. Heißt immer, es gibt dann viel mehr Menschen mit diesem Migrationshintergrund, die bestimmte Straftaten verüben, als Inländer. Und da, ich habe es schon gesagt, 200, 300, 500, 800.000 ist inakzeptabel.
Weil, wer ist führend bei der Messerkriminalität?
Das kann ich Ihnen aus dem Kopf jetzt gar nicht sagen. Aber es sind, kann ich sagen, grundsätzlich sind es, wenn ich das Bild quick and dirty sagen darf, Sie sehen bestimmte osteuropäische Länder und bestimmte Länder aus dem Balkan, die sind dann mit im Bereich von 200, 300, 400% überrepräsentiert. Wenn Sie dann in den Bereich Nordafrika gehen, Zentralafrika, bestimmte arabische Staaten, dann explodieren die Zahlen. Dann sind Sie bei 500, 600, 800.000% und mehr. Das ist quick and dirty, das Bild. Und was man auch, wenn ich das an der Stelle sagen darf, jetzt gibt es ja vielleicht Menschen, die sagen, ja, Migranten, Migration ist halt immer mit mehr Kriminalität verbunden. Stimmt nicht mal. Es gibt Nationalitäten, die sind weniger kriminell als die Inländer. Und das vergrößert den Unterschied ja natürlich nochmal ganz, ganz deutlich. Und von daher gibt es Länder, wenn man es jetzt so sagen will, die sind vollkommen unproblematisch für die Migration. Es gibt Länder, die sind...
Können Sie da ein paar nennen?
Ja, kann man gut nennen. Das sind die europäischen alten EU-15 Nachbarländer. Das sind Länder zum Beispiel sehr stark aus dem asiatischen Raum. Das sind Länder Kanada, ja. Australien. Und die haben niedrigere Kriminalitätsquoten. Und da sind sie ja genau bei den Prägungen, bei den Haltungen, bei den Überzeugungen, beim Gesellschaftsverständnis. Und auch all die Argumente, die ja von Kriminologen oft ins Feld geführt werden, um das wegzureden, zu tabuisieren, zuzudecken. Da wird gesagt, das hat gar nichts mit Migration zu tun. Das ist, weil das mehr junge Männer sind. Das ist, weil die sozial schlechter stehen. Wenn Sie untersuchen die Faktoren, nein, ist nicht so. Vergleichen Sie junge Männer einer Nationalität mit den jungen Männern einer anderen Nationalität. Die Unterschiede bleiben erhalten. Die bleiben erhalten. Vergleichen Sie bestimmte Bevölkerungs-Migrationshintergrund Vietnamesen mit schlechtem Sozialstatus, sind aber gar nicht krimineller. Sie sehen die ganzen Argumente, die ins Feld geführt werden, die kann man widerlegen. Da habe ich ja, wie gesagt, ein großes Kapitel gemacht, Desinformation, weil ich auch der Bevölkerung die Möglichkeit geben möchte, dass sie die Argumente kritisch prüfen können, dass sie wie, ich sage manchmal, wie der Zauberer, der die Tricks verrückt, die statistischen Tricks der anderen, dass die Menschen sehen, diese Argumente stimmen nicht, sie stimmen einfach nicht. Und das Gefühl, was die Menschen haben aus ihrem Alltag, wo man ihnen ja oft einredet und sagt, das ist dein subjektives Kriminalitätsgefühl. Nein, es ist nicht das Gefühl, was die Menschen wahrnehmen, bildet sich in den Zahlen ab. Es wird nur verdreht und uminterpretiert und vertuscht.
Ich führe da gerne als Beispiel an, wir haben die größte japanische Community Deutschlands, ist in Düsseldorf, gibt es übrigens hervorragende japanische Sushi-Restaurants dort. Ja. Ich habe noch nie gelesen, dass eine Gruppe Japaner irgendwie eine Gruppenvergewaltigung begangen hat oder darauf irgendwie auffällt.
Sie sagen es. Und die Zahlen zeigen das ganz toll, also, weil Sie Japaner ansprechen. Japaner sind deutlich unterrepräsentiert auch gegenüber den Inländern in der Kriminalität. Und da sehen Sie...
Also weniger kriminell als Inländer, da kann man ja aber auch nicht Deutsche sagen, sondern sich in Deutschland befindliche Personen einfach.
Die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Entweder als alleinige oder als Doppelstaatsbürgerschaft.
Verstehe.
Und da sind wir beim nächsten. Also da, was wir jetzt besprochen haben, ist ja schon hoch, will man sagen, hochreaktiv und halb verboten. Ja, wenn wir jetzt drüber sprechen, das nächste, das ganz verbrannte Thema, was ich ja im Buch auch habe, ist, wie ist es denn mit den Eingebürgerten? Wie ist es mit den nächsten Generationen? Wo man ja sofort den Rassismusvorwurf kassiert, wo ich ja immer sage, aber wir müssen uns doch ehrlich machen. Wir müssen doch fragen, gibt es da ein Problem oder gibt es kein Problem? Und wenn Sie die Zahlen anschauen, dann sehen wir eben, die wenigen, die es gibt, ich habe ja selber Zahlen jetzt vorgelegt dazu, dass eben auch es unter den nachfolgenden Generationen eine Überproportionalität gibt bei bestimmten Herkunftsländern. Und die Schweden mussten das ja sehr schmerzvoll lernen. Die haben auch 7 Jahre gesagt, nein, das darf man gar nicht erheben. Das sind halt Schweden. Wir dürfen die Frage gar nicht stellen, gibt es erhöhte Kriminalitätsraten? Denen fliegt die Gewalt so um die Ohren, dass sie es dann doch gemacht haben. Ja. Und was haben sie dann gesehen? Dass sie 4-fach erhöhte Tötungsraten in der nachfolgenden, der zweiten, dritten Generation haben, bei Personen mit bestimmtem Migrationshintergrund.
Ich meine, die schmücken sich ja auch mit der höchsten Vergewaltigungsrate in Europa, die Schweden, und haben Bandenkriege, die Mokro-Mafia, ehemalige, also marokkanische Auswanderer, die dort gelandet sind, die sich mit schweren Kriegswaffen dort tagtäglich...
Was Sie in den Niederlanden auch sehen, in der Drogen... Also jeder... wir haben es schon gesagt, jeder, der die Augen aufmacht, man muss sich in Europa nur umschauen. Es ist graduell unterschiedlich. Die einen haben mehr Clan-Kriminalität, die anderen haben mehr das, die anderen sind noch 5 Jahre zurück. Aber Sie sehen zwei Effekte. Die Gesellschaft hat sich massiv geändert. Wir haben jetzt, wir müssen Weihnachtsmärkte schützen, wir haben Messerkriminalität, man geht abends nicht mehr an die Bahnhöfe. Die jungen Leute, die in den Ausgang gehen am Freitag, Samstag, die wissen, da gibt's Orte, da gehe ich nicht mehr hin. Also jeder, der die Augen aufmacht, der sieht es natürlich und jeder Polizist weiß das aus der eigenen Anschauung. Und das haben sie in allen Ländern, und das führt am Schluss ja auch zu diesen politischen Verwerfungen, dass man den etablierten Parteien nicht mehr glaubt, dass es den Machtverlust gibt, dass es auch zu einer Polarisierung in der Gesellschaft kommt. Das ist alles schlecht. Ich sage immer, die Vernünftigen müssen das anpacken. Die Vernünftigen aus allen demokratischen Parteien müssen sagen, wir haben ein Problem, wir packen das an. Und das geschieht zu wenig. Da ist ja interessant das Beispiel Dänemark. Da sind es ja Sozialdemokraten, die sich an die Spitze der Bewegung gesetzt haben. Warum? Weil sie eine Wahl nach der anderen verloren haben.
Man ist in Deutschland trotz Wahlverlusten nicht gewillt, das zu tun, aber auch, weil man natürlich eine andere Strategie verfolgt, und das ist, diese Minderheitsregierungen zu führen, wie es in Österreich gemacht hat. Und dann sagt man sich dann halt, na, haben wir halt die Wahl verloren, aber wir gewinnen sie trotzdem, indem wir mit allen anderen Parteien, mit denen wir irgendwie auch fast schon identitätsgleich sind in der Gesamtgemengenlage, indem wir da einfach koalieren und dann die am häufigsten gewählte Partei ausgrenzen.
Sie sehen in Deutschland jetzt schön, wie dieses Prinzip des sich durchlavierens funktioniert. Die CDU hat ja, Merz hat versprochen, die Migrationswende. Und was jetzt passiert ist, das sind ein paar Maßnahmen, die sind durchaus sinnvoll. Man verkauft das jetzt als die große Migrationswende. Das ist es nicht. Man hat sich geeinigt auf einen Begriff. Der Begriff ist Bekämpfung illegaler Migration. Und wenn Sie genau hinhören, dann ist jetzt alles illegale Migration. Dann ist, wenn Merz die Stadtbilddiskussion führt und wird angegriffen, wird er deswegen schon als Rassist dann beschimpft und dann gibt es die Demonstration, dann sagt er, ich meine ja nur die illegale Migration. Wenn jetzt ein Polizeifunktionär auftritt und sagt, wird gefragt zu Gewalt an Bahnhöfen, dann ist es die illegale Migration. Und ich glaube, es ist eine PR-Geschichte, weil man sagt, illegale Migration, da ist noch auch, kriegt man Teile der SPD mit ins Boot, illegale Migration ist nicht gut. Aber wir sagen kein Wort über überproportionale Ausländerkriminalität, überlassen das der AfD, da haben wir, zwängen uns in diese kommunikative Lücke. Wir reden nicht von überproportionaler Ausländerkriminalität, von Menschen, die einen Duldungsstatus haben, die anerkannte Asylbewerber sind, die eingebürgert sind. Das packen wir nicht an. Und wir erzählen den Menschen, es ist nur illegale Migration. Und die Menschen werden merken, das ist eine Mogelpackung.
Klar, weil man über Jahrzehnte ja einfach schon viele Leute reingelassen hat, die dann legale Migranten sind, die trotzdem Verbrechen begehen. Herr Ubaniok, in Ihrer Arbeit haben Sie auch tiefe Einblicke ins Schweizer Strafvollzugssystem gewonnen. Ich würde sagen, aus der Linse der Deutschen schaut man, also der Bevölkerung, nicht der Politik, schaut man neidisch in die Schweiz rüber und sagt sich, hier läuft noch einiges sehr gut. Wenn ich mit Schweizern wiederum spreche, sagen die, wir sind nur ein paar Jahre hinterher. Also bei denen ist die Stimmung gar nicht so toll. Die sind da viel, viel kritischer. Wir natürlich, ich als Neueingebürgerter, ich sehe natürlich quasi, ich gucke mir hart gesagt Frankfurter Hauptbahnhof an und dann schaue ich mir einen Zürich Hauptbahnhof an und dann sage ich, juhu, hier läuft es ja richtig klasse. Ja. Wie ist der Umgang, was die Problematik angeht, also das Ansprechen von Problemen. Ich meine, wir haben ja auch ein anderes politisches System, das letzte Land der Welt mit echter Demokratie, Volksentscheid, wo Bürger selber mitentscheiden dürfen, was von allen großen Parteien Deutschlands vehement abgelehnt wird. Wie sehen Sie die Unterschiede und sind Sie auch in der Betrachtung kritischer schon, was die Entwicklungen angeht?
Ja, Sie haben es gut gesagt. Es ist ja immer eine Frage der relativen Perspektive. Mhm. Also wenn Sie es sehen von der Perspektive Frankfurter Hauptbahnhof oder bestimmte Berliner Brennpunktbezirke, dann sieht es rosarot hier aus. Ja. So, es ist der Vergleich. Aber ich sehe es genauso, dass wir 5, 6 Jahre hinter der Entwicklung in Deutschland hinterher sind, weil die Probleme haben wir auch, wenn Sie in die Städte gehen, Genf, Basel, Zürich, gehen da abends hin. Wir sehen bewaffnete Gruppen, wir sehen eine Zunahme von Messerkriminalität, die Zahlen steigen auch und wir haben die gleiche Grundstruktur auch in der Diskussion, ich kann das aus eigener Anschauung sagen, Also dass der Reflex ist, jeder, der das thematisiert, wird dann von bestimmten Gruppen sofort in eine rassistische, rechtsradikale Ecke gedrückt. Wir haben das alles auch in der Schweiz. Wir haben zwei, drei Vorteile. Das eine ist, dass die Schweiz in der Migration eben nicht Hunderttausende Syrer im Land hat und Afghanen, dass es von der Massierung wir Vorteile haben, dass wir eine dezentrale Struktur haben. Das hilft auch in der dezentralen Verteilung, aber es verlangsamt den Prozess. Wir haben die gleichen Probleme und uns droht das Gleiche, dass wir in 4-5 Jahren an ähnlichen Punkten sind. Und wie gesagt, ich sehe es ja aus der Praxis auch, Zunahme Messerkriminalität, Zunahme von Gewaltkriminalität, Jugendbanden. Wir haben genau die gleichen Phänomene, sind aber im Vergleich zu Schweden, Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlanden noch besser dran. Aber wir leben nicht in einer anderen Welt, wir haben die gleichen Grundprobleme. Mhm.
Sie nennen Migration eine Schicksalsfrage westlicher Demokratien. Das sehe ich auch so. Ich würde auch behaupten, dass dieser Schicksalskampf in Deutschland, das ist meine persönliche Meinung, bereits verloren wurde. In anderen Ländern auch. Wenn wir in Frankreich schauen, dass die Armee ausgesendet werden muss, weil man in Marseille auch mit schweren Kriegswaffen, die haben ja einmal gezeigt quasi, wie stark sie bewaffnet sind, haben die halben Marseille angezündet. Es wurden 40.000 französische Soldaten ausgesendet, um nach Wochen, nach tumultartigen Ausschreitungen, nach Wochen dem wieder Herr zu werden. Da kann man argumentieren, dass der Kampf verloren ist. Im Vereinigten Königreich, Großbritannien, sieht das auch nicht wirklich besser aus. Welche Ihrer vorgeschlagenen Maßnahmen halten Sie für den wichtigsten Hebel, um, wenn man mal hier in der Schweiz, kann ich mir vorstellen, kann man das Problem, dem Problem noch Herr werden? In Deutschland ist der politische Wille quasi nicht vorhanden. Was müsste man machen?
Also ich will mich nicht ergeben und das ist ja genau der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Das Buch ist für mich ein Vehikel, diese Diskussion aus der Blockade und aus den ideologischen Grabenkämpfen herauszuholen. Und ich würde nicht sagen, es ist schon verloren, aber es ist schwer. Es ist schwer. Und es braucht eine konzertierte Aktion. Es braucht einen letztlich überparteilichen Kompromiss. Im Moment haben wir den nicht, sehe ich den auch noch nicht. Aber wir sehen das in anderen Themen auch. Gerade demokratische Gesellschaften sind oft entscheidungsschwach und handlungsunfähig, warten lang. Und der Mechanismus ist ja nicht die Erkenntnis, sondern es steht einem das Wasser schon bis zum Hals und fängt man dann an zu handeln. Ja. Und vielleicht steht das Wasser noch nicht genug bis zum Hals oder vielleicht kann man sich noch schönreden. Ich glaube aber, dass der Druck weiter steigen wird, auch über den Machtverlust. Da ist Dänemark das Beispiel. Und deswegen habe ich das überhaupt nicht aufgegeben, auch in Deutschland nicht. Aber ich glaube, es muss was passieren. Wir sind schon an einem späten Punkt. Ich schlage 17 Maßnahmen deswegen vor, weil es nicht mit einer einzelnen Maßnahme man dem Problem Herr werden kann, weil es nicht reicht, wir machen ein bisschen Grenzkontrolle. Das ist gut, man kann Grenzen kontrollieren, man kann illegale Migration zurückdrängen. Man kann auch versuchen, das in der EU besser zu koordinieren mit den Programmen, die jetzt dort geplant sind. Das ist nicht falsch, aber es ist weit entfernt von dem, was ich sage. Es braucht eine umfassende Migrationswende, indem man sich ehrlich macht, indem man die Probleme offen benennt, indem man sie dann wirklich konsequent, wirksam und verhältnismäßig bekämpft. Von dem sind wir noch weit entfernt. Sie haben die Maßnahmen angesprochen. Deswegen sind es viele Maßnahmen. Das würde ich nicht sagen. Die eine ist es, wenn wir die machen, ist alles gut. Man muss alles machen. Man muss die Strafverfolgung stärken. Man muss durch viele handwerkliche Schritte die Abschiebequoten erhöhen von denen, die nicht im Land bleiben dürfen, weil sie schweres Integrationsversagen zeigen. Wir sollten von den problematischen Ländern, wir sollten Kontingente schaffen und problematische Länder tendenziell reduzieren, weniger aufnehmen als die unproblematischen Länder. Wir sollten die Abklärung, ob jemand ins Land kommen darf, sollten wir an der Grenze oder außerhalb der Grenze machen, weil es keinen Sinn macht, wenn sie eine Hochzeitsfeier machen, dann und sie sagen, kommt erstmal alle rein, wir kontrollieren nachher mal die Karten. Da haben sich schon einige an der Bar besoffen und die kriegen sie schon nicht mehr raus, auch wenn sie keine Karten haben. Natürlich. Es macht gar keinen Sinn, rein vom gesunden Menschenverstand, klären sie ab, bevor, wer hat eine Zugangsberechtigung, bevor die Leute ins Land kommen, weil sie, da, wenn sie erstmal im Land sind, schwierig rauskriegen. Wir haben eine verfehlte Asylpolitik in Europa, die durch Gerichte gesteuert ist, im Elfenbeinturm, die gute Menschen sein wollen und die Anspruchsberechtigungen ausstellen und die ein Asylrecht schaffen, wo sie sagen, die Menschen haben aber ein Recht, das ist nicht das Prinzip, was wir eigentlich ursprünglich von der Genfer Flüchtlingskommission hatten, was die Entwicklung historisch ist. Wir haben mal gedacht an europäische Nachbarländer und Kriegsflüchtlinge. Das ist mittlerweile ausgeweitet worden, wo wir Anspruchsberechtigte in der ganzen Welt geschaffen haben. Und dann diese Anspruchsberechtigung sagen, es ist ein Recht, eigentlich egal, ob die Person gefährlich ist, ob wir überfordert sind. Und da sage ich, man müsste, dass die Migrationssteuerung ist so ein zentraler Teil souveränen staatlichen Handels. Das muss zurück demokratisch legitimiert in die Staaten. Was wollen wir? Ich bin für humanitäres Engagement. Es muss demokratisch legitimiert sein. Das ist ein Webfehler in der europäischen Asylpolitik. Und so könnte ich Ihnen viele Dinge aufzählen. Ich habe ja, wie gesagt, im Buch da 17 Maßnahmen. Aber die Richtung ist immer die gute Migration fördern, die große Mehrheit der integrierten Ausländer auch wirklich fördern, dafür sorgen, dass sie nicht diskriminiert werden, dass sie sich gut integrieren können, die Werte einfordern und die roten Linien verteidigen. Und da gibt es viele handwerkliche Maßnahmen, die man zum Teil morgen umsetzen kann. Aber es ist eine Frage, Sie haben es gesagt, des politischen Willens.
Und es ist damit auch als Feststellung, es ist eine Frage weiterer, wie sich Demokratie weiter fortsetzen wird im bekannten bisherigen Muster in Europa, wenn manche Länder irgendwann im Zweifel sogar nicht regierbar wären oder wir bürgerkriegsähnliche Zustände bekommen, weil die Konflikte immer stärker werden.
Ja. Um was Positives am Schluss zu sagen, damit wir jetzt nicht zu pessimistisch rausgehen. Ich bin ja selbst betroffen von den ganzen Schwierigkeiten und auch, kann sagen, den persönlichen Diffamierungen und so weiter. Ich kriege das ja auch voll ab. Und es ist schwierig und ich sehe, wie zäh die Diskussionen sind und wie verdreht wird, wie getrickst wird, wie ich sehe diese ganzen Defizite. Und dann sage ich aber trotzdem, wenn wir es hier in unseren Ländern nicht schaffen, dass wir faktenorientiert Lösungen bringen, wo sonst in der Welt? Wir haben ja dennoch, Sie haben die Schweiz angesprochen, da haben wir nochmal bessere Möglichkeiten, aber ich würde auch Österreich und Deutschland einbeziehen. Wir haben dann doch Möglichkeiten, das System zu beeinflussen. Wir werden nicht in Gulag gesperrt und wir müssen das nutzen. Wir müssen das nutzen, auch mit einem Gespräch wie heute. Das heißt, diese Möglichkeiten, die wir haben, dass wir das in eine andere Richtung bringen, dass wir uns ehrlich machen, was die Probleme anpacken. Wo sonst in der Welt haben wir bessere Möglichkeiten dafür? Das stimmt auch. Aber es ist kein Selbstläufer und es ist alles andere als leicht.
Zu guter Letzt möchte ich das hier nochmal in die Kamera halten und betonen, ein ganz, ganz wichtiges Buch von Professor Dr. Frank Urbaniok, Schattenseiten der Migration, Zahlen, Fakten, Lösungen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit mir zu unterhalten. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.